Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen an Herrn Harald Sturm. Mein Gesprächspartner heute ist Medienprofi und selbstständig erfolgreicher Unternehmer aus Oberösterreich mit seiner Agentur Sturm erprobt. Lieber Harald, wir sind per Du, da wir uns im Beruf schon einige Male über den Weg gelaufen sind in unserem Lebenslauf. Willst du dich mit ein, zwei Sätzen noch bitte persönlich vorstellen?
Ja, wie gesagt, ich komme aus Oberösterreich, aus Schärding ganz genau, und bin seit 1992 in der Medienwelt zu Hause und in den letzten 10, 15 Jahren in der Markenwelt. Also ich habe ein bisschen die Seiten getauscht, sozusagen vom Transportmedium zur Kreation und zur Strategie. Und das hat mich in der Medienarbeit schon immer so interessiert, dass, warum machen wir das? Ich war bei Medien wie beim Landesverlag, also bei der Oberösterreichischen Rundschau, war 10 Jahre beim Live-Radio im Vertrieb, einige Jahre auch Vertriebsleiter. Und ja, my life ist Media, Marketing, Menschen, Communication.
Super spannend. Dann freue ich mich auf die nächsten 20, 25 Minuten. In meiner Vorbereitung, Harald, habe ich einige deiner Podcasts mir angehört und deine Webseite mir nochmal zu Gemüte geführt. Und jetzt sprechen wir heute über die Schlüsselfaktoren in Bezug auf Markenidentität. Das habe ich mir vorgenommen, dazu habe ich dich eingeladen. Und meine Frage ist, ich habe mir rausgefiltert, wer sind wir und wie machen wir unser Unternehmen als Marke erlebbar?
Ja, also das zentrale Thema für mich in meiner Wahrnehmung und mit meiner Erfahrung, die ich so habe, ist, dass eine Markenidentität eigentlich dieses Fundament liefert. Und bei der Marke wir sehr oft sehr stark im Look and Feel denken, weil wir Marken sehr oft so im ersten Moment so erleben. Die Frage ist aber dahinter, wie ist denn das Verhalten einer Marke? Und im Kern sozusagen die Identität, die man hat, steuert ja auch unser Verhalten. Und wenn man so mal sagt, okay, Identität stiftet ja gleichzeitig wieder Identifikation. Also das heißt, ich komme mit Menschen, so ganz simpel einmal runtergebrochen, wir kommen mit gewissen Menschen einfacher klar. Und mit gewissen Menschen, da wissen wir schon, so quasi auf dem ersten Mal so riechen, ne? Oh, da wird schwer. Ne? Das liegt aber nicht an den Menschen per se, sondern das liegt an dem, welche Verhaltenstypologien wir haben, in welchen Wertesystemen wir sind und was uns einfach wichtig ist. Und
jetzt habe ich aus deinen Unterlagen für mich spannend erlebt, du hast das Studio, ich glaube, von Forbes zitiert, in der du sagst, wenn mir als Kunde eine Marke gefällt, dann bleibe der treu oder dann tendiere der treu zu bleiben. Ist in meinem Kopf deswegen, wenn ich jemandem treu bleibt, ist ja dann Markenidentität auch mit einem Umsatzfaktor, mit einer Umsatzsteigerung einer potenziellen verbunden. Sehe ich das richtig, oder?
Grundsätzlich kann man dem sozusagen in der Richtung einmal sagen, ja, ne, also Loyalität ist schon ein wichtiger Punkt. Glaube ich, auf das, was Forbes, wenn ich mich da noch richtig erinnere, bezieht, ist das, dass die Werte, vor allem die Werte einer Marke, lassen sich bei den Menschen, wenn die erlebbar gemacht werden, dann ist das, attraktiviert das wiederum andere Menschen, denen diese Marke oder diese Werte auch erlebbar oder wichtig sind. Also das ist so, gleich und gleich gesellt sich gern. Diese Sprichwörter gibt es ja nicht umsonst, sondern wir müssen ja sozusagen eine Kohärenz schaffen. Also die Kohärenz ist bei der Identität das Wichtige, weil wenn es Kohärenz ist, dann haben wir nicht das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja, so ein subtiles Unter, was ist jetzt da wirklich los? Also bei dem Gefühl, was ist da jetzt wirklich los, ist sozusagen Kohärenz, macht uns die Dinge einfach stimmig. Also in unserer heutigen sehr schnelllebigen Medienwelt sind wir sehr stark aufgrund auch der digitalen Medien sehr stark in die Darstellung gegangen. Also Schein ist wichtiger als wie Sein. Und mir ist wichtig, wenn wir jetzt eine Marke entwickeln und wenn man sich damit beschäftigt, wir müssen mal wissen, wer wir sind. Also sozusagen die Identität, das Verhalten, also das Sein, Und aufgrund dessen kann man auch viel klarer dann abwandeln, in Kommunikation umsetzen, in Design umsetzen, in Tonality umsetzen. Und es gibt halt einfach dann klarere, konsistentere Botschaften, einen klareren Auftritt. Man weiß, was man tun muss und man weiß, was man nicht tun soll.
Okay, okay. Jetzt hast du eingangs erzählt und berichtet, dass du verschiedene Dinge in deinem Leben beruflich schon getan hast. Und wann hat so ein Heureka-Moment für dich einen persönlichen gegeben, dass du sagst, jetzt kümmere ich mich um Marken, Markenaufbau, Markenidentität? Gibt's da?
Ich glaube,
so war das ein Prozess.
Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt, ne? Weil zuerst war ich bei den Medien, dann bin ich in die Kreation gekommen, dann bin ich in die Gestaltung und irgendwann, also wenn man schaut, es geht von außen nach innen.
Mhm.
Und irgendwann muss man einfach einmal innen ankommen und das hat sich in meinem Leben so entwickelt. Also ich glaube, man schleift sich halt irgendwie so lang, bis das Richtige einmal vierer kommt. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, also ich habe ja nicht jetzt gedacht, jetzt mache ich Identität, weil mir das jetzt einfach wichtig ist, ja, sondern das ist auch ein wenig so mein Hintergrund, ich komme ja auch sehr aus dem Vertrieb. Und wenn du dir halt angeschaut hast, welche Kundenbeziehungen gut waren, ja,
ja,
dann sind dort, wo sozusagen die Harmonie gestimmt hat, die Beziehung gestimmt hat, diese Dinge, wo sie besser gelaufen sind, länger gelaufen sind, erfolgreicher für beide Seiten gelaufen sind und es ist dort auch leichter geworden. Also man hat dort, ich habe immer geschaut, eigentlich, wie kann man Stärken stärken und dass weniger einfach mehr ist. Und auch zu wissen, was eben nichts für mich ist, ist, glaube ich, schon mal eine ganz große Erleichterung, weil das eben diese Klarheit schafft, zu wissen, okay, da kommen ja Angebote einer, da kommen Lieferanten einer. Das sind ja viele Aspekte, die zum Tragen kommen, ja.
Jetzt habe ich als Mitarbeiter von Unternehmen und niemals in der Geschäftsführung gewesen, immer wieder Marken-Workshops interne mitgemacht. Das heißt, es hat jemand zuerst eine Vision formuliert und hat mir das vorgestellt. Ja, im Idealfall habe ich mich damit identifiziert oder hat es mich motiviert.
Mhm.
Nur, ja, aus meinem Bereich, so richtig gelungen ist das kein. Ist das eine Hexerei oder wie macht man das richtig? Ist das ein Teil deiner Arbeit, auch die interne Verbindung zu schaffen?
Absolut, nein, nur dreh deinen Spieß um. Also ich kann nicht zuerst über die Vision nachdenken, sondern ich muss mir zuerst nachdenken, wer ich überhaupt bin. Ja? Weil wenn ich das, also wir machen psychologische Profilings, ja?
Okay.
Wo ich quasi Verhaltenstypologien sehe, wo ich daraus ableiten kann, welche Werte sind da, wir haben Werteräume und diese Werteräume, das ist das für mich das sozusagen ein wenig dieser heilige Gral, wenn ich mich darin bewege, dann bewege ich mich kommunikativ in einer kohärenten Geschichte. Das heißt, wenn ich eine Vision und dann darauf eine Mission ableite, dann müssen wir auch in der Tonality in diesen Werteräumen bleiben, weil sie nur dann als kohärent erlebbar wird. Erlebbar wird im Sinne von außen, wenn die Menschen mit uns zu tun haben und uns dann erleben, kommunikativ oder persönlich, dass das ein stimmiges Bild ergibt.
Und du berätst Unternehmen oder du leitest Auftraggeber an, in einem professionellen Umfeld oder Setting, das auch mit dem Team zu entwickeln?
Ja, wir machen einen Prozess, wo gewisse Steps drinnen sind, wo wir uns diese Dinge erarbeiten gemeinsam. Also Marke ist ein Teamspiel. Ja? Also das ist nicht einer sagt, der andere tut, sondern das muss man erarbeiten. Man muss ja auch eine Marke, lebte von mir, für mich persönlich, ganz stark von innen nach außen. Also man muss ja das Unternehmen mitnehmen bei diesen Dingen und damit meine ich nicht die Marketingabteilung und der Geschäft.
Ich bin durch das Unternehmen dann in meiner Vergangenheit durchgelaufen, nachdem ich so einen Prozess durchlaufen habe als Mitarbeiter und dann waren manche Poster an den Wänden aufgehängt, selbstgemachte. Ich habe die eher als ein Leitbild, ja, Leitbild. Das habe ich jetzt selber nicht als so prickelnd für mich empfunden, das hat mein Herz nicht berührt. Hat Herz und Unterbewusstsein auch was zum Tun, was du mit beeinflusst oder mit gestalten kannst, im positiven Sinn?
Absolut. Also ich glaube, wenn wir grundsätzlich über Marke reden, müssen wir Kopf, Herz und Bauch mitnehmen. Also wir brauchen diese drei Ebenen. Sowohl nach innen zu den Menschen, die dort arbeiten, auch als nach außen in der Kommunikation zu den Kunden hin. Also es braucht diese Verbindung.
Jetzt möchte ich von dir lernen und alle Zuhörerinnen auch ein Wort, das mich maximal immer verärgert hat, weil es für mich so schwammig war,
okay,
in so einem Zug war Flexibilität. Wir sind flexibel. Hurra. Dann habe ich mir gedacht, okay, flexibel bin ich auch, aber was hat das mit dem Unternehmen zu tun und definiert das jetzt jeder anders? Wie machst du das?
Wenn man sich solche Dinge vornimmt, Werte, es ist ja ein Wert, ja, dann sollte man sich vorher drüber nachdenken, wie wir denn das erlebbar machen. Ja? Was bedeutet denn Flexibilität für uns? Ne? Ich glaube, ich mache es mir an einem anderen Beispiel fest. Kundenorientierung ist ja auch sowas. Ja?
Ja.
Du kannst eine Kundenorientierung machen à la 3-Sterne-Hotel oder du machst Kundenorientierung à la 5-Sterne-Hotel oder Kempinski Worldwide Super High Class. Ja?
Ja.
Also das ist ja was, das ist ja unterschiedlich. Ja? Also das ist sowas, auf welcher Ebene willst du das denn machen? Ne? Und wenn man es jetzt auf der Flexibilität nimmt, was bedeutet das? Heißt das jetzt persönlich? Heißt das jetzt auf der Produktebene? Wie muss sowas dann in der kommunikativen Art erlebbar werden? Sonst sind es ja nur Schlagwörter. Ja? Also wir müssen einfach schauen, dass wir da eine Substanz hinten reinbringen. Wir müssen uns damit beschäftigen und da muss man sich vorher mal intern damit beschäftigen, wann das was ist, können wir das halten, dieses Versprechen und wann, wie. Weil um das, was man bei Marke überredet oder das, was ich im Speziellen kläre, ist ja nicht das, was wir tun, sondern wie wir das tun.
Wie wir es tun. Genau. Und kannst du das visualisieren? Kannst du Flexibilität über ein Foto, über ein Sujet?
Ich glaube, man muss einmal vorher anfangen. Also was bedeutet das in einer Firma überhaupt, eine Flexibilität? Ne? Ich habe jetzt ad hoc kein Beispiel, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Ja? Deswegen habe ich zuerst das Beispiel von der Kundenorientierung hergenommen. Ne? Aber man muss einmal grundsätzlich aufpassen, vielleicht ist flexibel gar nicht das richtige Wort. Ja? Vielleicht ist es eigentlich Vielfalt so als Alternative und stellt sich das dann dort besser dar. Ja? Es sind ja also diese Begrifflichkeiten wie Qualität, wie Innovation, das sind ja extreme Meta-Wörter. Ja? Und da muss man einfach in die Tiefe gehen und man muss das mit dem Unternehmen gemeinsam erarbeiten. Was heißt das? Und vor allem dann in dem, wie setzen wir es denn um? Wie machen wir es erlebbar?
Bringt mir in Zeiten wie diesen, in denen wir jetzt leben, bringt mir eine Markenidentität als Unternehmen auch etwas in Bezug auf, jetzt provoziere ich in der Richtung zu sagen, Mitarbeiterfluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit, ist das vielleicht sogar schon messbar? Also wenn ich das eine gute Markenbildung habe, bleiben wir da Mitarbeiter tendenziell länger im Unternehmen?
Gute Frage. Es generell zu beantworten mit ja, ist immer schwierig. Ja?
Mhm.
Ich gehe immer davon aus. Ja? Je klarer, dass ich weiß, wer der Arbeitgeber ist und wie die Firma ist und wann ich abstecken kann, wie ich denn mit meiner eigenen Persönlichkeit bin, also wie attraktiv das für mich wirkt, dann gehe ich mit Sicherheit davon aus, dass es dort längere Beziehungen geben wird, als wie, ich gehe da rein, komme dann drauf und da sind wir wieder bei der Kommunikation sehr wichtig. Oft schaut er nach außen hin alles toll aus, gehe rein, erlebe ganz was anderes. Dort ist eigentlich die riesengroße Sollbruchstelle, ne?
Ja.
Die sehr schnell kommt. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich versprechen die ganz was anderes in ihrer Kommunikation, als wie ich dann da drinnen tatsächlich erlebe. Wenn ich dann das da drinnen erlebe, was die Kommunikation versprochen hat, dann bin ich wieder weg. Was denn sonst? Weil da sind wir wieder in dieser Diskrepanz Schein und Sein. Ne? Und wir müssen einfach ganz stark aufpassen, wirklich das zu wissen, wie wir sind, weil dann tue ich mich dort auch wirklich leicht und dann fange ich nicht an, Dinge zu versprechen, nur weil es vielleicht der Mitbewerber auch macht. Und ich glaube, je klarer, dass man sich nach außen hin kommuniziert, so sind wir, ja, und ein wenig Einblicke gibt, sozusagen auch mit uns in Kontakt zu treten, vorher schon, vielleicht aus unterschiedlichen
nicht
nur digitalen Videos, sondern auch mal direkt vor Ort. Die Leute müssen spüren. Ja.
Ja. Mache ich das lieber halt. Mache ich das von Anfang an jetzt. Jeder spricht von Startups, von Unternehmensgründungen. Es gibt viele tolle Ideen, die innovativ plötzlich ad hoc umgesetzt werden. Rätst du einer jungen Unternehmerin, einem Unternehmer, sich vor der Firmengründung oder mit der Firmengründung darüber schon Gedanken zu machen oder ist es, wächst es, meine Marke im Tun?
Die Frage ist ja nicht, wächst es, sondern die Frage ist, was treibt es in dem Moment an? Ja?
Mhm.
Das, was wir sichtbar machen können, sind ja zum einen sozusagen, wie ist meine Identität im Unterbewusstsein und wie ist mein aktuelles Verhalten in der Gegenwart? Das muss nicht per se das Gleiche sein. Das kann ja äußere Treiber geben, die mich so handeln lassen. Der Fakt da ist einfach...
Sag mal bitte an, alles am Treiber.
Unternehmensdruck, Leistungsdruck, Erfolgsdruck, der Mitbewerber verhält sich anders, ich muss mich umstellen.
Ja.
Also da Märkte sind ja aktiv, ja. Mhm. Und deswegen kannst du was geben. Ein Beispiel, wir haben bei einem Kunden einmal gesehen, der hat eigentlich sozusagen von seiner Identität war er ein Typ, der eigentlich sehr gut in Prozesse optimieren ist, Menschen verstehen sehr gut ist, ja. Und auf einmal hat der Anpassung gehabt, auf, also wir sozusagen diese, wir nennen das Anpassung, so Richtung ein bisschen Abenteuer, ein bisschen sozusagen, wir müssen mehr ins Netzwerk gehen, wir müssen ein bisschen bunter sein, ja.
Ja.
Weil er eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollte. Und die hat er auf der anderen in seiner normalen Identität, in seiner wahren Identität nicht erreicht, weil für das war er zu konservativ.
Okay.
Sie müssen jetzt ein bisschen sozusagen aktiver sein. Die Frage ist, auf Dauer ist das für die anstrengend und einfach auch nicht, es gibt kein kohärentes Bild, weil sie das auf Dauer nicht halten können. Ne? Also haben wir aber dann gewiss mit einer Neupositionierung, wo könnten wir denn hingehen, damit wir die besser abholen können. Und das ist natürlich schon so, das sind Schauprozesse, das dauert auch. Du wirst nicht von heute auf morgen eine Verhaltensänderung in einem Unternehmen zustande.
Das
kommunikativ nach außen ja, aber nicht nach innen.
Das erinnert mich als Beispiel jetzt halt in dem Alterslevel, in dem ich mich bewege, an eine Marke. Raider heißt jetzt Twix. Da war eine Veränderung einer Botschaft für meine Begriffe und ist für dich großer Unterschied zum Beispiel zwischen einem Rebranding und einer Gründung von Anfang an in deiner Beratung? Ist das eine schwieriger und leichter? Oder?
Es geht immer um den Status quo. Ne? Also wenn ich jetzt gründe, dann sollte ich gründen auf derer Basis, wie ich tatsächlich da bin, weil ich das ja auch halten muss.
Ja.
Sowohl zu meinen Stakeholder hier, sowohl in meinem Team. Aber da zum Schauen, wie ist denn das Team, über was macht das Produkt und so weiter. Zum Thema Rebranding, man braucht ja nur aktuell anschauen, man kennt ja diese Balsenkekse, ja.
Ja.
Die haben ja komplette neue Verpackung bekommen, ja. Es steht ganz groß Balsen drauf, also dort sind die Umsätze richtig nach hinten gegangen, weil auf einmal die Wiedererkennbarkeit im Regal ist, auch seine Probleme gemacht hat, ja. Weil natürlich auch ein gewisser Verhalten, Erwartung, wie schaut das aus, also dort, die haben den ganzen großen Schritt gemacht, ja. Der ist aber nach hinten losgegangen. Also man muss schon sehr achtsam sein in einem Rebranding. Was greifen wir jetzt da? Ja? Und was sind die richtigen Schritte? Also man muss ja den Kunden definitiv mitnehmen können bei solchen Themen. Also ist der Schritt zu groß, dann fühlt sich irgendwer orientierungslos.
Jetzt bewegen wir uns im Hier und Jetzt. Was du tust, was deine Erfahrungen sind, dir macht es unheimlich Spaß, das zu tun. Das merkt man, wenn ich dir in die Augen schaue. Du bist ein Profi. Vielleicht bewegst du dich ja schon gedanklich auch in der Zukunft der Markenführung oder der Markenidentität. Gibt es da Trends? Ist Vertrauen und Wahrheit die große Währung oder verändert sich durch Digitales viel? Kannst du einen kurzen Ausblick in die nächsten, sagen wir, 10 Jahre geben?
Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, da kommt jetzt das Thema KI ins Spiel. Mit was füttern wir die KI? Das heißt, ich brauche ja sozusagen evident, das, was wir machen, ist ja evidenzbasiert. Also sozusagen, wir konnten auch sagen dazu Emotional Engineering, ja.
Ja.
Weil letztendlich sind es Emotionen, die kaufen. Sowohl im B2C als im B2B-Bereich. Und wenn wir jetzt mit der KI arbeiten, müssen wir ja die KI mit was füttern. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, füttere ich auf evidenzbasierten Daten, die wir zum Beispiel liefern, ne? Oder füttere ich sie mit Annahmen und Glauben? Weil die KI wird nur das ausspucken, was wir ergeben. Na? Und das ist ja, es gibt so einen interessanten Satz in der KI, den ich mir aufgeschnappt habe, sozusagen, dass die KI deine Vorstellungskraft, die ein Mensch hat, ja, beschränkt die KI. Na? Das heißt, je größer das meine Vorstellungskraft ist oder je mehr Daten, dass ich dort eine füttern kann, desto eine bessere Grundlage schaffe. Also ich glaube, dass die KI ist gekommen, um zu bleiben, über das brauchen wir uns nicht unterhalten. Wir müssen sie nur aufpassen, dass wir sie richtig füttern. Und wenn man jetzt im Marketing oder in der Kommunikation derjenige, der diesen Prompt schreibt, ja, wenn der sein eigenes Weltbild hernehmen muss, wie er das sieht, dann wird er diese Dinge sozusagen als Ergebnis bekommen, beeinflusst durch ihn. Das heißt, wir brauchen eine evidenzbasierte Datenlage in Unternehmungen, damit wir diese Daten, wie wir sind, wie wir uns verhalten, welche Werte wir haben, welche Skills und Fähigkeiten haben, damit wir diese Dinge reingeben können, damit KI das in der richtigen Art und Weise schreibt. Zum Beispiel, wenn ich weiß, welche Art und Weise, welchen Werteraum oder Typologie ich habe, dann weiß ich, wie ich spreche. Also ich habe sozusagen eine Beschreibung, wie ich bin. Ja? Und dann kann ich dieses Art und Weise, wie ich schreibe, ne, in die KI mit hineinfüttern, dass die in einer Tonality das auswirft, damit ich dort und dort die richtige Richtung bekomme. Das kann ich auf ChatGPT tun oder das kann ich jetzt bei Neuroflash, gibt es so jetzt was Neues, mit denen werde ich eh mal einen Podcast machen, das heißt so Brand Buddy, ja, wo ich dann eingeben kann, welche Werte das mir wichtig sind, soll das ermutigend sein, brauchen wir hier sachliche Informationen, und damit kriege ich mehr von der richtigen Tonality zum Beispiel, schau mal raus. Ja,
ja. Okay. Zeit vergeht wie im Flug, über die Schlüsselfaktoren hoffentlich alle oder großenteils einmal angerissen. Ist dir zum Abschluss unseres kurzen Gedankenaustausches etwas besonders wichtig, wo du dich immer ärgerst eigentlich, dass du sagst, das machen 95% aller falsch und denkst doch da dran. Willst du uns allen etwas mitgeben?
Gute Frage, 95%.
Natürlich, kann es auch reduzieren.
Ja, ja. Ich glaube, dass wir manchmal 2-3 Schritte zurückgehen sollten. Nicht jeden Trend hinterherhecheln. Diese Dinge auch zu bewerten, passen es zu mir oder passen es nicht zu mir. Und ich denke, dass es ein bisschen mehr geben muss, als wie nur dieser Performance nachzulaufen. Und ein bisschen zu schauen, okay, was ist denn wirklich ein richtiger Media-Mix aus beiden Welten? Mhm. Also ich bin nicht so ein Fan von dem Online-Silo.
Ja. Okay.
Und vielleicht zum Abschluss nur, es gibt auch Studien dazu, Bennett und Field aus dem Jahr 2013 oder 2014, was ist das optimale Verhältnis sozusagen von seinen Media-Spendings, die man ausgibt zwischen Verkaufsaktivierung, also Performance-Marketing und Image, also Markenarbeit, und die 60 zu 40. Und aber nur 40% fürs Performance-Marketing. Und gibt's auf YouTube, kann man das immer googeln, findet man einiges dazu. Am besten schreibt man noch dazu Head of Media Adidas, die haben das einmal getestet und die haben eine Rolle rückwärts gemacht aus dem Performance, wo sie 77 gemacht haben und dann auf die 60-40 gegangen sind.
Super. Danke dafür. Eins, bevor ich mich verabschiede jetzt gleich und mich nochmals bedanke, ist ganz persönlicher Eindruck. Mein persönlicher Eindruck von deiner Marke, Sturm erprobt, allein der Name vermittelt mir Vertrauen und erreicht mich. Ja, also von daher, das gebe ich da einfach von mir als Danke für deine Marke mit. Ich bedanke mich fürs Gespräch heute. Freue mich auf weiteren Austausch mit dir, Harald.
Auch danke für die Einladung.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.